Moin und herzlich willkommen beim Podcast der Arche-Jugend. Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message.
Hallo.
Wir lesen heute weiter in der Apostelgeschichte, Nummer 8, Kapitel 8, von Vers 1 bis Vers 13. Saulus aber willigte in seine Tötung mit ein. An jenem Tag entstand aber eine große Verfolgung gegen die Gemeinde in Jerusalem. Und alle wurden in die Landschaften von Judäa und Samaria zerstreut, ausgenommen die Apostel. Gottesfürchtige Männer aber bestatten den Stephanus und stellen eine große Klage über ihn an. Saulus aber verwüstete die Gemeinde, indem er der Reihe nach in die Häuser ging, und er schleppte sowohl Männer als auch Frauen fort und überlieferte sie ins Gefängnis. Die Zerstreuten nun gingen umher und verkündigten das Wort. Philippus aber ging hinab in eine Stadt Samarias und predigte ihnen den Christus. Die Volksmengen achteten einmütig auf das, was von Philippus geredet wurde, indem sie zuhörten und die Zeichen sahen, die er tat. Denn von vielen, die unreine Geister hatten, fuhren sie aus, mit lauter Stimme schreit, und viele Gelähmte und Lahme wurden geheilt. Und es war große Freude in jener Stadt. Ein Mann aber mit dem Namen Simon befand sich vorher in der Stadt. Der trieb Zauberei und brachte das Volk von Samaria außer sich, indem er von sich selbst sagte, dass er etwas Großes sei. Dem hingen alle vom Kleinen bis zum Großen an und sagten, dieser ist die Kraft Gottes, die man die Große nennt. Sie hing ihm an, weil er sie lange Zeit mit den Zaubereien außer sich gebracht hatte. Als sie aber dem Philippus glaubten, der das Evangelium vom Reich Gottes und dem Namen Jesus Christi verkündigte, ließen sie sich taufen, sowohl Männer als auch Frauen. Auch Simon selbst glaubte, und als er getauft war, hielt er sich zu Philippus. Und als er die Zeichen und großen Wunder sah, die geschahen, geriet er außer sich.
Predigtext. Klang ja schon an. Ich bin Niklas. Für die mich noch nicht kennen, ich dachte, ich stelle mich heute noch mal kurz vor. Es sind ja auch viele Gäste da. Bin 33 Jahre alt, habe Medizin studiert, bin Arzt, aber mache gerade ein pastorales Praktikum hier in der Arche. Und so viel vielleicht kurz zu mir. Und ich bete am Anfang noch. Jesus, danke. Danke für dein Wort, es ist kostbar. Du offenbarst dich dadurch, du redest ja durch dein Wort, veränderst Herzen und dafür danke ich dir. Und ich bitte dich jetzt darum, dass du meine Worte, die ich sagen werde, dass du sie gebrauchst, Herr, dass du redest, Jesus. Ja, ich brauche dich, wir brauchen dich, Herr, dass du sprichst und unsere Herzen veränderst. Bitte, erkläre uns den Text und sprich du durch deinen Geist in unser Leben, Herr. Darum bitte ich dich, Herr. Ja, wir machen heute in unserer Predigtreihe durch die Apostelgeschichte Fortsetzung. Wir sind jetzt am Anfang von Kapitel 8 und es ist eine ganz entscheidende Stelle in dem Buch der Apostelgeschichte. Und zwar erinnert ihr euch vielleicht noch an die Verheißung, die Jesus seinen Jüngern gegeben hat in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Er verheißt seinen Jüngern, dass sie Zeugen sein werden. Sie werden ihn bezeugen. Was werden sie bezeugen? Sie werden bezeugen, dass Jesus war gerade gestorben, auferstanden und dabei in den Himmel aufzufahren und sie sollten seine Zeugen sein. Und in Apostelgeschichte 1, Vers 8 lesen wir in dem zweiten Teil des Verses dann genau das. Dort sagt Jesus, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Das ist sozusagen die Grundstruktur in dem Buch der Apostelgeschichte. Und am Anfang von Kapitel 8 passiert jetzt etwas Entscheidendes. Es gibt einen Übergang. In den ganzen ersten Kapiteln, Kapitel 2 bis 7, hat sich das Evangelium ausgebreitet in Jerusalem. Und jetzt in Kapitel 8 verteilt sich das Evangelium weiter und die Verheißung wird wahr und das Evangelium breitet sich in Judäa und Samaria aus. Und und später dann durch die Missionsreisen von Paulus bis in die ganze Welt. Am Ende von Kapitel 7 ist etwas passiert, etwas Einschneidendes passiert. Wir haben davon Andi eine Predigt gehört, es ging um Stephanus. Stephanus war der erste Märtyrer der Kirchengeschichte. Er wurde von den Obersten der Juden verfolgt, angeklagt und dann brutal gesteinigt, also so lange mit Steinen beworfen, bis er seine Verletzung erlegen ist. Er war der erste Märtyrer und seit dem Punkt brach eine Welle an Verfolgung los. Die Christen wurden verfolgt, besonders unter der Leitung von Saulus, wie auch unser Text am Anfang deutlich macht in den ersten Versen. Und die Christen wurden brutal verfolgt und sie flohen daraufhin und zerstreuten sich in die Landschaften von Judäa und Samaria, heißt es. So heißt es in Vers 1 in unserem Text. So läutet sich also diese zweite Phase ein, von dem, dass sich das Evangelium ausbreitet, in dem, wie es die Apostelgeschichte berichtet. Vers 4 in unserem Text heißt es, die Zerstreuten nun gingen umher und verkündigten das Wort. Das war das, was sie machten. Sie hatten Verfolgung erlebt und sie gingen umher, sie wurden Zerstreuten genannt, weil sie vertrieben wurden. Und sie gingen umher und sie verkündigten das Evangelium. Die Jünger wurden zerstreut, doch sie hielten treu daran fest, das Evangelium zu verkündigen. Durch dieses brutale Leid, was die Jünger erleben mussten, machte Gott seine Verheißung aus Apostelgeschichte 1, Vers 8 wahr. Und er nutzte dieses Leid für seine guten Ziele und Absichten. Und das darf dich heute Abend, gleich am Anfang der Predigt, ermutigen. Gott verfolgt seine Absichten und seine guten Ziele auch in unseren leidvollen Erfahrungen, die wir machen müssen. Ich weiß nicht bei jedem Einzelnen von euch, wie es euch gerade geht, durch was ihr gerade durchgeht. Es ist wirklich großes Leid in diesem Leben. Wir haben vielleicht schwere Kämpfe, Krankheiten, innerliche Verletzungen. Und ich weiß, dass einige von euch wirklich durch schwere Dinge durchgehen. Doch wir dürfen neu ermutigt sein. Gott hat immer noch die Kontrolle. Und er verfolgt seine guten Absichten. Selbst inmitten von all unserem Leid. In deinem und meinem Leben. Das Leid ist nicht sinnlos. Es ist nicht einfach so da und sinnlos. Nein, Gott hat einen guten Plan. Und er sitzt auf seinem Thron. Und regiert. Wir sehen es hier in dem Text, wie er selbst die Verfolgung nutzt und seine Ziele damit verfolgt. Sie verkündigten mutig, die Jünger verkündigten mutig, trotz der Verfolgung das Evangelium. Und so sind auch wir aufgefordert, treu Gottes gute Botschaft weiterzugeben in dieser Welt. Die Menschen brauchen das Evangelium. Sie brauchen es. Ich meine, Ostern steht vor der Tür und der Großteil der Menschen in unserem Land hat keinen blassen Schimmer, was sie da eigentlich feiern. Jesus kam in diese Welt und er lebte ein perfektes Leben. Er starb am Kreuz für deine und meine Schuld, wurde begraben, ist auferstanden. Er hat den Tod, den Teufel besiegt und sitzt nun zu Rechten Gottes. Das ist das herrliche Evangelium. Das ist es, was wir verkündigen. Das ist es, was die Jünger taten. Sie wurden zerstreut und verkündigten treu die gute Nachricht der rettenden Botschaft. Und so kommt das Evangelium also nach Judäa und Samaria jetzt. Und all das bereitet sozusagen die Bühne für das, was danach kommt in unserem Text. Wir sehen in Vers 5, dass Philippus in eine Stadt kommt, in eine Stadt Samarias, heißt es, und ihm den Christus predigt. Die einleitenden Worte von Kapitel 8 werden nun konkret. Sie werden konkret. Lukas, der Schreiber der Apostelgeschichte, berichtet nun davon, wie sich das Evangelium in Samaria und Judäa ausbreitet. Und er beschreibt das Resultat. Er beschreibt die Auswirkungen davon. Wir sehen in unserem Text, wie sich Menschen dem Wort Gottes zuwenden. Ja, das Wort, sich an das Wort Gottes hängen, ihr Herz daran hängen. An das, was Philippus ihnen verkündigt hat. Und wir sehen auch, dass diese Menschen vorher ihr Herz an andere Dinge gehängt haben. An Dinge, an die Dinge dieser Welt. Und an Simon, den Zauberer. Wir sehen, dass Menschen vorher oberflächliche Freude hatten, ja geradezu in Ekstase waren. Doch nun, wo das Evangelium in die Stadt gekommen ist, herrscht auf einmal große Freude. Und wir sehen, wie die Menschen in Samaria sich von den Dingen dieser Welt und auch der Zauberei abwenden und sich Jesus zuwenden. Sie wenden sich von der Sünde ab, wenden sich dem Evangelium zu und am Ende sehen wir, wie dieser Glaube sich zeigt, wie er offenbar wird, wie er deutlich wird, sichtbar wird und sie lassen sich taufen. Sie glauben und lassen sich taufen. All das können wir zusammenfassen in Sätze,
der dort schon steht. Hänge dein Herz nicht an die Dinge dieser Welt, die dir nur Kurzzeitfreude bringen, sondern hänge dein Herz an Jesus und erlebe wahre Freude. Hänge dein Herz nicht an die Dinge dieser Welt, die dir nur Kurzzeitfreude bringen, sondern hänge dein Herz an Jesus und erlebe wahre Freude. Ich habe dementsprechend mal wieder 3 Punkte mitgebracht. Erstens, hänge dein Herz an Jesus. Zweitens, verliere dich nicht in den Dingen dieser Welt. Und drittens, glaube dem Evangelium. Lasst uns also mit dem ersten Punkt starten. Hänge dein Herz an Jesus. Lasst uns dazu nochmal genauer die Verse 6 bis 8 anschauen. Wir sehen hier also das Resultat davon, dass Philippus das Evangelium verkündigt hat. Wie heißt es in Vers 6? Wie reagiert die Volksmenge, als sie das Evangelium hören von Philippus? Nun steht dort, sie hören aufmerksam zu. Sie, so heißt es in meiner Übersetzung, sie achten einmütig auf das, was Philippus ihnen verkündigt hat. Und das ist ganz spannend hier an der Stelle, weil das Wort einmütig auf etwas achten ist dasselbe Wort, was später auch in den Versen 10 und 11 vorkommt. Dort geht es dann darum, dass die Menschen vorher sich an etwas anderes gehängt haben. Sie haben sich an Simon gehängt, den Zauberer. Und sie hingen ihm an, heißt es. Aber jetzt kam das Evangelium und jetzt hingen sie den Worten an, der Botschaft an, die Philippus ihnen brachte. Sie hatten Veränderung erlebt. Ihr Herz hing jetzt an etwas anderes. Das ist es, was passiert, wenn jemand zum lebendigen Glauben kommt. Unser Herz hing vorher an anderen Dingen und jetzt hängt unser Herz an Jesus. An seinem Wort, an seiner Botschaft. Vorher ist dieses Wort Gottes für dich nur irgendwelche Worte. Und jetzt, wo du Christ geworden bist, ist es wertvoll. Ist es dein Leben. Denn Gott offenbart sich dadurch. Er redet zu dir. Vorher drehte sich unser Leben um andere Dinge. Jetzt dreht sich unser Leben um Jesus und seine Botschaft. Und so ist meine Frage am Anfang unseres Textes, woran hängt dein Herz? Hängt dein Herz an Jesus? Hängt dein Herz an seiner guten und rettenden Botschaft? Oder ist das Evangelium für dich eher so eine Nebensache in deinem Leben? Eher so eine Sache, die mal vorkommt, die irgendwie ja schon da ist, vielleicht vorm Essen wird gebetet, aber in deinem Herzen ist das eigentlich gar nicht Realität. Woran hängt dein Herz? Hast du eine wirkliche Bekehrung erlebt? Hängt dein Herz an Jesus und an seinem Evangelium? Die Menschen hörten das Evangelium, wie Philippus es ihnen verkündigte, und sie sahen auch Zeichen, die er tat, heißt es weiter in unserem Text. Sie erlebten Wunder, die Philippus tat. Vers 7 erklärt uns genau, was sie sahen. Es heißt dort, viele Menschen waren besessen von unreinen Geistern, von Dämonen. Und als Philippus das Evangelium verkündigte, trieb er Dämonen aus Menschen aus. Die Bibel lehrt uns, dass es eine unsichtbare Welt, eine geistliche Welt um uns herum gibt, die nicht sichtbar ist für unsere Augen, aber genauso real ist wie das, was wir vor uns sehen. Es gibt Engel, die Gott dienen und Gott anbeten, doch es gibt auch Dämonen, gefallene Engel, die dem Teufel dienen und versuchen, Menschen zu zerstören. Und diese Dämonen können Menschen regelrecht in Besitz nehmen. Doch das gilt nur für Menschen, die nicht an Jesus glauben. Ein Christ kann nicht von Dämonen besessen sein. Ein Christ mag manchmal unter schweren Anfechtungen und auch unter dämonischen Angriffen leiden, aber ein Christ kann niemals von einem Dämon besessen sein. Ein Mensch ohne Gott hingegen kann durchaus von Dämonen besessen sein. Die Bibel macht das an vielen verschiedenen Stellen deutlich. Auch nicht zuletzt in unserem Text. Es waren viele da, heißt es, die unreine Geister hatten. Doch was wir dann in unserem Text sehen, ist, dass der Teufel mit seinen Dämonen weichen muss, wenn Jesus kommt. Wenn das Evangelium verkündigt wird, muss der Teufel mit seinen Dämonen weichen. Wenn das Licht kommt, verschwindet die Finsternis. Wenn ein Mensch Christ wird, so wohnt der Heilige Geist in dem Herzen eines Menschen. Und die Mächte der Finsternis müssen weichen. Jesus hat die Macht über alle dunklen Mächte. Jesus ist der Sieger. Wir lesen davon auch in verschiedenen Stellen der Bibel. Ich habe euch einen Vers aus Kolosser 2 mitgebracht, den ich finde, der bringt es immer wieder so auf den Punkt. Dort heißt es in 2, Vers 15, er, also Jesus ist gemeint, hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat er den Triumph über sie gehalten. Jesus ist der Sieger. Er triumphiert über den Teufel. Er hat gesiegt. Und wenn du ein Kind Gottes bist, dann lebt Jesus in dir, dann lebt der Sieger in deinem Herzen. Und so lesen wir in 1. Johannes 4, Vers 4 diese Verse, die uns helfen. Dort steht, ihr seid aus Gott Kinder und ihr habt sie überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, der in der Welt ist. Hier hast du schwarz auf weiß, wir haben die Welt überwunden, weil der, der in uns ist, nämlich Jesus, größer ist als der in der Welt ist, nämlich der Teufel. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann lebt der Sieger über jede finstere Macht in deinem Herzen. Also setz dein Vertrauen noch nicht auf dich selber, sondern auf Jesus. Vertraue ihm. Und du kannst sicher sein, Jesus ist mächtiger als alle Anfechtungen, als alle Angriffe, die du erlebst, die dir begegnen mögen. Doch was haben die Menschen in der Stadt Samarias noch gesehen? Sie haben auch gesehen, wie Menschen geheilt wurden. Viele Gelähmte und Lahme wurden geheilt, heißt es. Ja, auch heute noch heilt Gott Menschen auf übernatürliche Art und Weise. Er benutzt auch die Medizin. Und doch ist Gott nicht begrenzt auf die Medizin. Nein, er ist mächtig. Und da, wo es ihm gefällt, heilt er Menschen auf übernatürliche Art und Weise. Also lasst uns nicht müde werden, dafür zu beten, unsere Anliegen vor ihn zu bringen, immer und immer wieder. Für unsere Geschwister zu beten, die durch Leiden durchgehen, die vielleicht auch körperliche Nöte haben, seelische Nöte haben. Lasst uns beten. Jesus hat die Macht. Doch lass uns die Hauptsache immer die Hauptsache sein lassen. All die Zeichen und Wunder sind wie ein Wegweiser. Sie sind wie ein Wegweiser, der in eine Richtung zeigt. Nämlich zu Jesus hin, zu seinem Evangelium, zu seiner Botschaft. Das Zentrum ist und bleibt, das Allerwichtigste ist und bleibt das Evangelium. Die Zeichen und Wunder, sie markieren und unterstreichen die Botschaft Jesu. Sie sind niemals ein Ziel in sich selbst. Es ist wie beim Wegweiser. Der ist ja auch nicht das Ziel in sich selbst. Ich gehe ja nicht wandern, sehe den Wegweiser und denke, ah, hier bin ich angekommen. Nein, ist doch Quatsch. Ich schaue den Wegweiser und denke, ah ja, da geht's längst, da ist der Gipfel, alles klar. Und so sind die Zeichen und Wunder, sie weisen hin auf Jesus und die Botschaft. Denn was nützt es einem Menschen, wenn sein Körper hier auf Erden geheilt wird und er doch seine Seele verliert und in die Hölle geht? Das Evangelium ist die alles entscheidende Realität. Und wie wir schon am Anfang gesehen haben, hängen die Volksmengen ihr Herz nicht an die Zeichen und Wunder, sondern an die Botschaft, die Philippus ihnen verkündigte. Doch was war die Auswirkung davon, dass sie das taten? Wir lesen es in Vers 8. Dort betont Lukas die Auswirkungen. Und es heißt dort, und es war große Freude in jener Stadt. Ja, es war eine große Freude da, die Menschen erlebten. Eine Freude, die weit über oberflächliche Begeisterung hinausgeht. Eine Freude, die in Gottes Gegenwart zu finden ist. Im Psalm 16, Vers 11 heißt es so wunderbar über Gott: Du wirst mir den Weg des Lebens zeigen. Vor deinem Angesicht sind Freuden in Fülle. Liebliches Wesen zu deiner Rechten ewiglich. Ja, so ist Gott. Bei ihm finden wir das wahre Leben. Bei Gott, in Gottes Gegenwart, finden wir Freuden in Fülle. Es ist eine vollkommene, volle Freude. Mehr geht nicht. Qualitativ besser geht nicht. Und es ist liebliches Wesen, heißt es, zu seiner Rechten ewiglich. Diese Freude bei Gott ist ewig. In Gottes Gegenwart gibt es die größte und beste und tiefste Freude. Und diese Freude ist für immer. Bei Gott finden wir Freude, die unsere Herzen wirklich zufriedenstellen kann. Wir wurden dazu geschaffen, Gott zu verherrlichen und uns an ihm zu erfreuen. Bei ihm finden wir wahre Freude. Doch Lukas berichtet uns, dass die Menschen aus Samaria ihr Herz vorher an andere Dinge gehängt haben. Lass uns nochmal den Satz der Predigt in Erinnerung rufen. Hänge dein Herz nicht an die Dinge dieser Welt, die dir nur Kurzzeitfreude bringen, sondern hänge dein Herz an Jesus und erlebe wahre Freude. Lasst uns damit zum zweiten Punkt kommen und uns die Verse 9 bis 11 nochmal genauer anschauen. Wie sah es vorher aus bei den Menschen in Samaria? Verliere dich nicht in den Dingen dieser Welt. Der zweite Punkt. Vers 9 erzählt uns davon, dass bevor Philippus in die Stadt gekommen war und das Evangelium verkündet hat, dass dort ein Mann namens Simon war. Simon war ein Zauberer. Ein Zauberer, der Menschen mit seiner Magie, seiner Zauberei begeisterte und die Massen regelrecht in Ekstase versetzte. Und wenn wir hier von Zauberei lesen, dann meint das nicht, dass Simon hier einfach ein paar Kartentricks aufgeführt hat oder Menschen irgendwie in ihrer Sinneswahrnehmung getäuscht hat. Nein, Simon war ein Magier, ein Zauberer, der sich in den Bereich des Okkulten, in den Einflussbereich des Teufels begeben hat, um so Menschen in seinen Bann zu ziehen. Menschen waren ganz außer sich. Das wird immer wieder betont. Seht ihr das in unserem Text? In Vers 9 lesen wir davon, dass Simon das ganze Volk ganz außer sich brachte, heißt es. Das Gleiche lesen wir nochmal in Vers 11. Simon, der Zauberer, verstand es, die Menschen oberflächlich zu begeistern, sie in Ekstase zu versetzen, in seinen Bann zu ziehen. Und ist es nicht interessant, wie in Vers 9 ein Kontrast aufgezeigt wird? Philippus kommt in die Stadt, wir lesen davon in Vers 5. Was ist seine Botschaft? Er verkündigt den Christus. Vorher war Simon in der Stadt, der Zauberer. Und wie heißt es am Ende von Vers 9? Was ist seine Botschaft? Seine Botschaft ist, ich selber bin groß. Seine Botschaft ist, er hat den Menschen vermittelt, dass er selber was Großes ist. Die Botschaft war eine ganz andere. Philippus verkündigte den Christus. Er verkündigt den Messias, den Retter. Alles dreht sich um Jesus. Doch Simon erzählt den Menschen, dass er selbst etwas Großes sei. Während Philippus Jesus groß macht, macht Simon sich selbst groß. Ein Mensch ohne Gott macht sich selbst groß. Alles dreht sich um das eigene Ich im Leben eines Menschen, der Gott nicht kennt. Doch wenn Gott in unser Leben kommt und unser Herz verändert, ja, dann dreht sich unser Leben nicht mehr um uns selbst, sondern um Gott. Dann ist unsere Botschaft über unsere eigene Größe nicht mehr das, was irgendwie relevant ist, sondern dann geht es um Jesus und seine Größe. Wie sieht es also aus heute Abend in deinem Herzen? In welchen Bereichen neigst du dazu, dich selbst groß zu machen? Wo geht es immer zuerst um dich? Um deinen Vorteil, um deine Anerkennung vielleicht. Wo willst du, dass andere Menschen zu dir aufschauen, dich loben, deine Größe bewundern? Wo bist du darauf aus, dass Menschen deine Stärke, deinen Körper, deine Intelligenz, dein Fleiß, dein Leben oder deinen Besitz bewundern und du die Anerkennung der anderen bekommst. Vielleicht spricht der Heilige Geist gerade jetzt in dein Herz, überführt dich von etwas, wo du merkst, wo ganz schön viel Stolz da ist. Tu das nicht ab. Bring es zu Jesus. Bring es zu Jesus. Immer und immer wieder. Bitte ihn um Vergebung und fasse einen Entschluss, neu ihm nachzufolgen, ihn groß zu machen und nicht dich selbst. Seine Größe in deinem Leben zum Schein zu bringen. Mach es doch, wie es in Johannes 3, Vers 30 heißt, mach das zu deinem Gebet, wo es heißt, er, über Jesus heißt es dort, er muss wachsen, ich aber abnehmen. Es geht um Gott, nicht um uns. Richte dein Leben darauf aus, dass Jesus es ist, der dein Leben immer mehr durchdringt, sodass du selbst nicht mehr die Hauptrolle in deinem Leben spielst, sondern nur noch eine Nebenrolle. Und Jesus, der ist, um den sich alles dreht. Verse 10 und 11 machen jetzt deutlich, dass die Menschen ihre Herzen an Simon gehängt haben, den Zauberer. Sie hängten ihre, vorher hingen, haben sie ihre Herzen an Simon gehängt. Sie waren in Ekstase, völlig außer sich, heißt es, von dem, was Simon ihnen zeigte mit seinen Zaubereien. Und sie hängten ihr Herz daran. Sie haben sich ja in den Dingen dieser Welt verloren. Sie waren oberflächlich begeistert von dem, was Simon ihnen zeigte, doch ihr Herz hing an diesen Dingen, an den Dingen dieser Welt, bevor sie ihr Herz an Jesus hing. Unser Text warnt uns also davor, unser Herz an die Dinge dieser Welt zu hängen. Unser Text warnt uns auch davor, unser Herz an dunkle Mächte und Zauberei zu hängen oder uns darauf einzulassen. Wir finden das Okkulte. Wir finden Zauberei, die Gott verabscheut, in verschiedenen Dingen. Es gibt okkulte Praktiken wie Gläserrücken, Kartenlegen, Pendeln, Astrologie inklusive Horoskope und anderen Sterndeutungen, Sachen wie aus der Hand lesen, Dinge wie Wahrsagerei, Voodoo, Geisterbeschwörung und all solche Sachen, die funktionieren oft sogar tatsächlich und sind gefährlich. Warum? Ich habe vorhin erzählt, es gibt eine reale geistliche Welt um uns herum. Es gibt neben Gott auch eine dunkle geistliche Welt, den Teufel und seine Dämonen, die hinter all diesen Dingen stecken. Also wenn du davon hörst und du vielleicht deine Mitschüler dich überreden wollen, das mal auszuprobieren oder so, oder was auch immer, dann meide das. Lauf weg. Meide das. Als Christen dürfen wir wissen, dass wir bei Jesus sicher sind. Dass wir bei ihm sicher sind. Und dennoch sind diese Dinge nicht harmlos und für Gott etwas Abscheuliches. Und unser Text warnt uns davor, uns darauf einzulassen. Doch unser Text warnt uns auch davor, uns generell auch uns in den Dingen dieser Welt zu verlieren, unser Herz an oberflächliche Freuden zu hängen, die uns begeistern, aber irgendwie doch nicht wirklich erfüllen können. Denn die Dinge dieser Welt können uns nur Kurzzeitfreude geben, keine wahre Erfüllung. Und ja, alles, was keine Sünde ist, dürfen wir auch genießen. Das ist gut, es ist wichtig, es ist gut, ein leckeres Essen zu genießen, einen guten Film zu schauen und es zu genießen. Doch wenn wir meinen, in diesen Dingen Erfüllung zu finden, wenn unsere Herzen anfangen, in diesen Dingen, in diesen Gaben, die Gott gegeben hat, Freude und Glück zu suchen, und zu finden und finden zu wollen. Statt in dem Schöpfer und dem Geber von all diesen Dingen, dann läuft etwas falsch, dann werden wir keine echte Freude erleben, keine Erfüllung. Denn wahre Freude und Erfüllung finden wir nur bei Jesus, wie wir eben schon gehört haben. Und es geht so schnell, dass wir uns in den Dingen dieser Welt verlieren, dass wir ganz hin und weg sind, völlig begeistert, vielleicht von der neuesten Technik, dem neuesten Handy, der neuesten Modekollektion. Wir verlieren uns in unserem Besitz, in unserer Wohnsituation, in unserem Auto, in irgendetwas von dem, was Gott uns gibt. Doch all diese Dinge, die sind nicht dafür gemacht, uns zu erfüllen und unsere Herzen zufriedenzustellen. Nur bei Gott, nur bei Jesus finden wir echte Erfüllung und Freude. Es ist wie in Jeremia 2, Vers 12 und 13. Der Prophet Jeremia kritisiert das Volk Israel und er sagt Folgendes. Er sagt, entsetze dich darüber, du Himmel, und schaudere, erstarre völlig vor Schreck, spricht der Herr. Also, das ist eine ernste Botschaft. Der Prophet spricht zum Himmel, erschrecke, was passiert hier? Warum? Vers 13, denn zweifach Böses hat mein Volk begangen. Mich, die Quelle lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen auszuhauen, rissige Zisternen, die das Wasser nicht halten. Gott weist hier durch den Propheten Jeremia das Volk Israel zurecht. Er sagt ihnen, dass sie zwei Dinge falsch gemacht haben. Sie haben Gott, die Quelle lebendigen Wassers, verlassen. Sie haben Gott verlassen, der die einzige Quelle wahrer Erfüllung ist, und haben sich selber rissige Zisternen, Auffangbehälter für Wasser gebaut, um Wasser zu sammeln, was ihnen dann doch wie durch die Finger zerrinnt. Wenn du deine Hand unter dem Wasserhahn hältst und versuchst, das Wasser aufzufangen und es versuchst, eine Zeit lang da zu behalten, es wird dir doch durch die Finger rinnen. So ist es mit der Freude, die wir suchen in den Dingen dieser Welt. Unsere Hände bleiben leer zurück. Gott spricht hier eine ernste Sprache. Er ist die Quelle lebendigen Wassers. Bei ihm finden wir Erfrischung, Erquickung. Er ist der Grund unserer Freude. Doch was machen wir so oft? Wir suchen uns irgendetwas anderes in dieser Schöpfung und versuchen unser Glück und unsere Zufriedenheit, ja unseren Durst, woanders zu stillen. Was ist es in deinem Leben? Was sind die Dinge, in denen du Erfüllung suchst? Ist es deine Gesundheit, deine Zukunftspläne, Wünsche, Vorstellungen, materielle Dinge, dein Körper? Lass uns die Hauptsache sein lassen. Und über all diesen Dingen Gott als den anbeten, der er ist, nämlich die Quelle lebendigen Wassers. Ich habe ein Zitat mitgebracht von C.S. Lewis. Er bringt es gut auf den Punkt, wenn er sagt, es scheint, dass unser Herr unsere Wünsche nicht als zu stark, sondern als zu schwach ansieht. Wir sind wie ein Kind, das im Slum weiter Matschkuchen backt, weil es sich nicht vorstellen kann, was ihm angeboten wird, ein Urlaub am Meer. Wir geben uns viel zu leicht zufrieden. Ja, unsere Wünsche, unsere Sehnsüchte stillen wir viel zu einfach. Wir geben uns mit viel zu wenig zufrieden, mit dem, was die Dinge dieser Welt uns bieten wollen, diese Kurzzeitfreude. Wo doch in Gott wahre Freude zu finden ist. Also hänge dein Herz nicht an die Dinge dieser Welt, die dir nur Kurzzeitfreude bringen, sondern hänge dein Herz an Jesus und erlebe wahre Freude. Lass uns noch zum dritten Punkt kommen. Lass uns weiter anschauen, wie die Volksmenge aus Samaria ihr Herz nicht mehr an die Dinge dieser Welt, sondern an Jesus gehängt haben. Sie hörten die Botschaft und sie glaubten, und nun zeigt sich ihr Glaube. Er wird offenbar und sichtbar in der Taufe. Wir schauen uns noch einmal die letzten beiden Verse unseres Textes an, Verse 12 bis 13. Philippus verkündete also das Evangelium vom Reich Gottes. Er verkündigte den Namen Jesu. Und die Menschen glaubten, ja, sie hängten ihr Herz nicht mehr an die Dinge in dieser Welt, sondern sie hängten ihr Herz an das Evangelium, an die gute Botschaft, an Jesus. Sie glaubten dem Evangelium, der rettenden Botschaft. Jesus kam in diese Welt. Er lebte ein perfektes Leben in Gehorsam Gott gegenüber. Denn Jesus war ohne Sünde, ohne Falsch. Er immer perfekt gehorsam, ganz anders als wir, die wir Dinge tun, fühlen und denken, die Gott nicht gefallen, die ihn nicht ehren. Und aufgrund dieser Dinge haben wir Schuld auf uns. Wir haben Schuld auf uns geladen. Und wir stehen vor Gott und wir haben ein Riesenproblem, denn Gott ist heilig. Er ist völlig abgesondert von uns. Er kann nichts Falsches in seiner Gegenwart dulden. Und so sind wir da und wir sind völlig, völlig aufgeschmissen, völlig hilflos. Und unter dem Zorn Gottes. Doch Jesus kam in diese Welt. Jesus kam in diese Welt. Ostern steht vor der Tür, wir feiern es. Jesus kam, er starb am Kreuz für dich und mich. Er nahm die Schuld auf sich, deine und meine Schuld. Er litt und starb und er gab sein Leben dort als ein Opfer für dich, an deiner Stelle, an meiner Stelle. Damit wir nicht da hängen müssen und für unsere Schuld bezahlen müssen, was gerecht wäre. Was gerecht wäre. Doch weil Jesus da hing, vergibt uns Gott, wenn wir an ihn glauben. Wenn wir Buße tun, uns abwenden von unseren Wegen und uns Jesus zuwenden und seinem Evangelium vertrauen, an dem Glauben, an das Glauben, wer Jesus ist und an das, was er getan hat. Er gab sein Leben an deiner und meiner, an unserer Stelle für dich und mich hin. Und er verbindet unsere Identität und unser Sein ganz unzertrennlich mit ihm. Die Bibel spricht davon, dass wir in Jesus sind und dass er in uns ist. Unsere Identität ist unzertrennlich mit ihm verknüpft. In der Taufe geht es genau darum, wir bekennen, dass wir mit Jesus begraben sind und wieder auferstanden sind. Unsere Identität ist mit Jesus verknüpft. Und so schaut Gott dich und mich an, wenn du an Jesus glaubst, und er sieht Gerechtigkeit in dir. Er sieht Perfektion in dir. Nicht deine, sondern Jesu Gerechtigkeit. Wir brauchen uns nicht mehr abmühen, weil Jesus bereits alles getan hat. Wir brauchen nicht mehr auf das schauen, was wir leisten können oder wie wir irgendwie unser Leben ein bisschen aufpolieren können. Und irgendwie müssen wir darauf hoffen. Nein, nein, Jesus hat alles getan. Wir dürfen all unsere Hoffnung auf ihn setzen, auf das, was er getan hat. Sein Opfer ist perfekt, genügsam, genug. Er ist genug. Vielleicht bist du hier und du hörst das alles und du hast diesen Glauben noch nicht. Du hast diesen Glauben noch nicht. Dann will ich dich einladen. Komm zu Jesus. Komm zu ihm. Bete zu ihm. Bring ihm deine Schuld. Bring ihm dein Herz. Und bitte ihn, dass er dir deine Schuld vergibt. Glaube und vertraue auf das, was er für dich getan hat am Kreuz. Wende dich ab von deinen alten Wegen, von deiner Sünde und wende dich Jesus zu. Wir sehen in unserem Text, wie das Evangelium triumphiert, wie die rettende Botschaft über Finsternis siegt, wie Herzen verändert werden. Die Volksmenge wendet sich ab von den Dingen dieser Welt und von der Zauberei des Simon und sie wenden sich Gott zu und vertrauen auf ihn. Und dann geht es weiter in unserem Text und es heißt, als sie glaubten, ließen sie sich taufen. Unser Text betont die Glaubenstaufe. Nachdem ein Mensch an Jesus geglaubt hat oder glaubt, lässt er sich im Glauben taufen. Ein Baby hat diesen Glauben nicht. Und so finden wir die Taufe von Säuglingen an keiner Stelle explizit in der Bibel. Im Gegenteil, wir finden immer wieder Stellen, die genau wie unser Text genau das betonen, wo es eine klare Betonung gibt. Menschen glauben und sie lassen sich taufen. Als die Menschen geglaubt haben, ließen sie sich taufen. Nicht vorher, nein, als rettender Glaube da war. Es war die logische Konsequenz, ja das Zeichen der tiefen Verbundenheit mit Jesus, mit seinem Tod, seinem Begräbnis, seiner Auferstehung durch den Glauben. Sie glaubten und ließen sich taufen. Und wenn du hier bist und du glaubst an Jesus, wenn du hier bist und du hast dich von deiner Sünde abgewendet und du hast dich Jesus zugewendet und du hast den Entschluss gefasst, ich will Jesus nachfolgen und ich glaube, was er für mich getan hat. Und du bist hier und du hast dich noch nicht taufen lassen? Oh, unser Text lädt dich ein, er fordert dich auf. Komm, lass dich taufen. Zögere nicht. Wir haben Ende des Monats die nächste Taufe. Vielleicht macht Gott dir genau jetzt, in diesem Moment, das deutlich, dass dieser Schritt nun endlich dran ist. Ich will dich ermutigen, wenn du glaubst, lass dich taufen. Mach es so, wie die Volksmenge in der Stadt Samaria. Sie glaubten und sie ließen sich taufen. Unser Text endet mit Simon. Auch der Zauberer Simon glaubte und ließ sich taufen, heißt es. Er hielt sich zu Philippus und er war in seiner Nähe. Doch unser Text in Vers 13 endet mit einer Bemerkung, die uns etwas stutzig macht. Simon glaubte und ließ sich taufen und doch lässt der letzte Satz in Vers 13 Fragen offen. Simon sah die Zeichen und Wunder. Doch anders als die Volksmenge, als sie die Zeichen und Wunder sahen, waren die Zeichen und Wunder nicht die Hauptsache, sondern sie waren ein Wegweiser auch hin auf die Botschaft und sie hängten ihr Herz an die Botschaft. Lesen wir hier von Simon und wir lesen, dass er die Zeichen und Wunder sah und dass er ganz außer sich war. Er war ganz außer sich. Es ist dasselbe Wort, dieselbe Freude, dieselbe oberflächliche Freude, die vorher die Menschen hatten, als sie Simon gesehen haben und seine ganzen Zaubereien. Simon sieht die Zeichen und Wunder und er gerät regelrecht außer sich. Er ist wie in Ekstase über das, was er dort sieht. Im Verlauf von Kapitel 8 taucht Simon dann nochmal auf und wir sehen, kriegen mehr Einblick in sein Herz. Er will die Apostel mit Geld bestechen, dass sie ihm doch auch diese Macht geben, die er dort sieht, die Wunder und Zeichen. All das lässt uns sehr, sehr wahrscheinlich zu dem Schluss kommen, dass Simon keinen echten rettenden Glauben hatte. Er glaubte zwar und er ließ sich taufen, und doch zeigt sein Herz nicht die gleiche Veränderung wie die der anderen Menschen aus der Stadt, die ihr Herz an Philippus und seine Botschaft, an das Wort Gottes und an Jesus selbst hingen. Anders bei Simon. Ja, es ist eine erschaudernde und eine ernste Realität, dass es auch in der Gemeinde immer mal wieder Menschen gibt, die dabei sind, die glauben, die einen Glauben bekennen, sich vielleicht sogar haben taufen lassen und die dennoch keine echte Herzensveränderung erfahren haben, die dennoch im Herzen nicht verändert wurden und nicht Jesus nachfolgen. Und so ist Simon ein warnendes Beispiel in unserem Text. Ein warnendes Beispiel dafür, unsere Herzen zu prüfen, zu schauen, ob wir wirklich im Glauben sind, ob wir Jesus nachfolgen, ob wir an ihn glauben und unser Leben auf ihm bauen oder ob wir nur Mitläufer sind. Ob es ist, wie wir in dem Lied gerade gesungen haben, dass da eine Menge Tradition ist, eine Menge Religion, aber keine Herzensbeziehung zu Jesus, keine echte Herzensveränderung, keine wahre Buße, keine wahre Umkehr. Unser Text warnt uns und er stellt uns diese Realität vor Augen. Und so sind wir aufgefordert, unsere Herzen zu prüfen. Lasst uns unsere Herzen an Jesus hängen. Lasst sie uns an Jesus hängen. Lasst uns auf sein Wort, auf sein Evangelium, auf seine rettende Botschaft vertrauen. Nicht auf uns selbst. Er ist der einzige Trost für unser Leben. Er ist der einzig wahre Gott, er ist der, bei dem unsere Herzen Frieden und Erfüllung und Freude finden. Lass uns nicht mit irgendwas Niedrigerem zufrieden geben, als nur damit an Jesus zu glauben und in ihm all unser Verlangen und unsere Freude mehr und mehr zu stillen. Ich möchte noch am Ende ein Zitat lesen von C.S. Lewis nochmal. Dort heißt es: Wenn ich in mir selbst ein Verlangen entdecke, das durch keine Erfahrung in dieser Welt gestillt werden kann, dann ist die wahrscheinlichste Erklärung, dass ich für eine andere Welt gemacht bin. Das ist deep. Wenn ich in mir selbst ein Verlangen entdecke, das durch keine Erfahrung in dieser Welt gestillt werden kann, dann ist die wahrscheinlichste Erklärung, dass ich für eine andere Welt gemacht bin. Vielleicht bist du hier und du erlebst genau das. dass nichts in dieser Welt dich zufriedenstellen kann. Dann ist die wahrscheinlichste Erklärung, die logischste Konsequenz, dass du nicht für diese Welt geschaffen bist, dass du für mehr als das irdisch Sichtbare geschaffen bist, nämlich für Jesus. Also lasst uns nochmal an den Satz der Predigt erinnern: Hänge dein Herz nicht an die Dinge dieser Welt, die dir nur Kurzzeitfreude bringen, sondern hänge dein Herz an Jesus und erlebe wahre Freude. Lasst mich noch beten. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für dein kostbares Wort, dass du durch dein Wort sprichst, dass du dein Wort gebrauchst, um in unser Leben zu sprechen, um uns zu verändern. Und Jesus, du siehst diesen Text, du siehst, wo du Dinge angestoßen hast in unseren Herzen, wo du zu uns gesprochen hast. Ich bitte dich darum, dass du unsere Herzen veränderst. Und ich bete auch für solche, die dich noch nicht kennen. Und ich bete auch für solche, die vielleicht auch unter uns sind, die vielleicht denken, dass sie dich kennen, dass du doch offenbar machst, was in den Herzen ist, Herr. Und dass du doch Glauben schenkst, wahre Herzensveränderung, dass du doch schenkst, ach Herr Jesus, dass wir unsere Herzen an dich hängen. Danke, dass du alles getan hast und dass wir in dem herrlichen Evangelium ruhen dürfen und unser Leben darauf bauen können, dass du alles getan hast, Herr. Du bist die Lösung. Du bist der, den unsere Seelen so dringend brauchen. Dafür danke ich dir, Jesus. Danke für dein herrliches Evangelium. Danke für dein Wort, Herr. Amen.
Wir freuen uns, dass du heute mit dabei warst. Wir als Arche-Jugend sind fest davon überzeugt, dass Gott auch heute noch durch sein Wort spricht und hoffen, dass du ihn durch diese Predigt besser kennenlernen konntest. Weitere Beiträge von uns findest du auch auf unseren Social-Media-Kanälen und auf archejugend.de. Bis zum nächsten Mal. Be blessed.